Wenn unser lieber amerikanischer Freund Donald nicht die Schlagzeilen beherrscht, ist er nicht glücklich. Also müssen wir am Freitagnachmittag den Ablauf unseres Wochenschlusses ein wenig direkt aktualisieren und anpassen. Also ich beginne direkt. Donald Trump droht Apple mit Zoll von 25%, wenn die iPhones nicht in den USA hergestellt werden. Und zusätzlich droht er nicht nur Apple, sondern er droht auch ganz aktuell gerade der EU und empfiehlt einen 50% Tarif, also Zolltarif, startend am 1.6. Das sind die Schlagzeilen, die direkt am Freitagnachmittag kurz vor Börsenbeginn in den USA hereinkommen. Die habe ich direkt mit drauf. Ich wollte eigentlich anders beginnen, nämlich so. Mit der Schlagzeile des heutigen Tages aus der Börsenzeitung. Furcht vor US-Fiskalkollaps schreckt Investoren ab. Treasury verpatzt Großauktion, Renditen von Treasury-Bonds ziehen an. Sorge um Stabilität des US-Haushalts wächst. Das ist und wird auch weiterhin das Schwerpunktthema der heutigen Sitzung sein. Also neben vielen anderen interessanten Dingen und Aktualitäten bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 22. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 23. Mai, kurz vor Börsenbeginn in den USA. Und der Titel der heutigen Ausgabe lautet S&P 500 Warnschuss. War's das mit der Aktienrallye? Fragezeichen. Mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich noch einmal. Herzlich willkommen. Ja, lassen Sie uns direkt loslegen. Ich hatte noch unter anderem Fragen von unserem Weitblick von letzter Woche. Denn wir hatten als Schwerpunktthemen in den letzten beiden Ausgaben, also der Wochenschluss vor einer Woche, Warnung, US-Rentenmarkt sieht kritisch aus und am Mittwoch der Weitblick, Downgrade von Moody's. Also wir beschäftigen uns mit der Situation in den USA. Bevor wir dazu kommen, aber noch die Beantwortung von ein, zwei Fragen von Ihnen. Und zwar, wenn ich dazu etwas ganz generell sagen darf, was Ihre häufigen Nachfragen nach Einzelaktien angeht. Ganz grundsätzlich, es gibt auf dieser Welt, wenn wir uns das breiteste ETF, das zumindest ich kenne, anschauen, also ein ETF auf den MSCI World, All Country, also inklusive auch der Emerging Markets, EMI mit Mid- und Small Caps. Dieses ETF enthält ein Universum von ca. 9.000 Aktien. Von diesen 9.000 Aktien werde ich bei ca. 8.500 Aktien nicht in der Lage sein, etwas zu diesen Aktien zu sagen. Und hin und wieder kommen von Ihnen Fragen, die eben dann nicht in unserem Universum enthalten sind und zu denen wir dann nichts sagen können und bevor wir vielleicht etwas Falsches oder Unqualifiziertes sagen, auch nichts sagen möchten. Insofern möchte ich ganz grundsätzlich irgendwelchen Missverständnissen vorbeugen. Denn im Weitblick von letzter Woche hatten Sie zwei Fragen zu deutschen Small- und Mid-Caps, nämlich eben zu CTS, Eventim und zu Eckert und Ziegler. Und da muss ich sagen, wiederum, die sind nicht in unserem Universum in der Form, weil sie für uns zu klein sind. Und bevor ich mir jetzt irgendetwas heraussuche, sage ich es einfach ganz klar und offen, wir haben sie nicht im Universum. Wir wissen, dass speziell Deutschland momentan in diesem Jahr der große Outperformer, die große Investment-Story ist. Wenn wir aber dann zahlreiche dieser kleineren Aktien in unseren Portfolien nicht abbilden, kann ich leider nur immer auf die Standardempfehlung, das entsprechende Index-ETF hinweisen. Also das wäre dann eben ein MDAX-ETF oder vielleicht ein SDAX-ETF. Aber zu diesen Titeln sehe ich mich und auch eben mein lieber Kollege Christian Gombert dann leider nicht in der Lage, etwas zu sagen. Tut mir leid. Aber zu einer einzelnen anderen Aktie, die Sie angefragt hatten, aus der Schweiz. Da sehen wir uns dann natürlich auch eher in der Lage, etwas dazu zu sagen. Sie hatten letzte Woche nach Sika gefragt. Dann scheinen Sie mir aber ein Zuschauer zu sein, der relativ neu dabei ist, weil wir in den letzten Wochen uns schon sehr ausführlich zu Sika geäußert hatten. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Habe einige Seiten dabei, auch eine Stellungnahme von Christian Gombert. Fangen wir einfach mal für mich mit der technischen Betrachtung an. Die Aktie war eben vor wenigen Wochen noch im Tief bei 180 Schweizer Franken, jetzt bei 220, hat also diese Rallye der letzten 6 Wochen mitgemacht. Allerdings waren diese 180 auch wieder ein mehrjähriger Tiefstand, was darauf hindeutet, dass die Aktie seit vielen, vielen Jahren auch am Schweizer Aktienmarkt zumindest technisch betrachtet und performancemäßig betrachtet ein massiver Underperformer ist. Und mit seinen 220 Schweizer Franken stößt sie jetzt auch an Widerstände an. Sie notiert nach wie vor unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie. Die Aktie ist technisch betrachtet grundsätzlich einfach mal aus diesem Blickwinkel nach wie vor uninteressant. Fundamentale Bewertung, ein Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr von etwa 28, 1,6% Dividendenrendite schreit jetzt auch gerade nicht hervor. Es ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung eben von Systemprodukten, Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken, Schützen für die Bau- und Automobilindustrie, Kunden weltweit. Es ist an der Börse etwa, da muss man sagen, ist es gar nicht so klein, deswegen haben wir sie auch in unserem Universum zumindest, etwa 35 Milliarden Schweizer Franken an der Börse wert. Was hat mir mein lieber Kollege Christian Gombert, unser Gombi, noch mitgegeben? Was wir bisher in der Vergangenheit zu Sika gesagt hatten, stimmt weiterhin. Es ist für uns qualitativ betrachtet ein absoluter Qualitätswert im Chemiesektor mit strukturellem Wachstum, positiv. Marktanteilsgewinne, positiv. Synergien, positiv. Aber warum sollte man aktuell ein Chemieunternehmen pushen? 3 Fragezeichen von Christian Gombert. Die Unsicherheit ist heute höher als vor 4 Monaten wegen Zöllen und Rezession in einigen Regionen. Wir haben heute höhere Zinsen und damit auch weniger Kaufkraft. Diese haben keinen positiven Impact auf die Baukonjunktur. Daher sind wir momentan und immer noch im Chemiesektor untergewichtet und sehen die Rahmenbedingungen nicht attraktiv an. Unsere Sika-Position in unserem Schweizer Aktienportfolio, also SGKB Aktien Schweiz Fokus, sind wir leicht untergewichtet gegen einer neutralen Indexgewichtung. Weder das KGV, ich nannte ihn gerade 28 für dieses Jahr, noch die Gewinnrevisionen sprechen kurzfristig für die Aktie, auch wenn wir qualitativ nach wie vor von ihr überzeugt sind. Aber es macht relativ wenig Sinn mit einem Underperformer im Portfolio. Ganz kurz noch als Ergänzung dazu. Die Sika AG wird momentan so von ca. 26 Analysten weltweit verfolgt, betreut, beobachtet. Von diesen 26 haben sie 18 auf Kauf, 3 haben sie auf Verkauf. Das 12-Monats-Kursziel liegt bei etwa 260 im Durchschnitt, 260 Schweizer Franken, also 40 Franken oberhalb des aktuellen Werts. So viel zu Ihrer Frage dann zur Sika. Ansonsten 2, 3 Updates von mir zu Aktien, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon einmal genannt hatten. Ich beginne mit der Cameco. Das war damals ein Griff in Gombis Spezialitätenkiste. Thema Uran, Thema Kernkraft. Und gestern gab es ja speziell wieder aus den USA Meldungen, also zum Thema des neuen Haushaltsgesetzes, das ja gerade im Kongress ist. Eine Streichung der Subventionen eben für erneuerbare Energien, Ausbau der Kernkraftenergie. Insofern reagieren dann eben Aktien aus dem Uransektor sehr positiv darauf. Das macht auch die Cameco. Sie hatte, wenn ich mir auf die Kursentwicklung der letzten 12 Monate hier schaue, im April bei 50 kanadischen Dollar einen Doppelboden gebildet, genau auf dem Tief vom September 2024, das war auch bei 50, hat dann mit der Rallye der Aktienmärkte auf aktuell 73 zugelegt, notiert oberhalb inzwischen aller Durchschnittslinien, ist grundsätzlich eine Spezialitätenbeimischung, die von dem momentanen Umfeld kurzfristig profitiert. Das war Cameco, weil die hatten wir vor einiger Zeit genannt. Dann der nächste Titel. Ich hatte gerade in der letzten Woche Ihnen ein Update zu Novo Nordisk gegeben, hatte Ihnen das Ganze charttechnisch noch einmal gezeigt, mit der Botschaft, die Bodenbildung scheint voranzuschreiten, sie scheint auch auf negative Meldungen, das war der überraschende Rücktritt des CEOs, nicht mehr negativ zu reagieren, was dann positiv ist, hatte Ihnen die Botschaft mitgegeben, sie hangelt sich momentan unterhalb der 38-Tage-Linie entlang und mal schauen, wie es dann weitergeht. Und seit 4 Tagen hat sie es geschafft, oberhalb dieser fallenden 38-Tage-Linie zu sein. Also die hat sie schon mal leicht überwunden. Thema bleibt unverändert oder die Botschaft unverändert. Nach über 60% in der Spitze Kursverlust scheint bei Novo Nordisk die Bodenbildung langsam Schritt für Schritt weiter voranzuschreiten. Das nur ein Update zu dem Titel aus der letzten Woche, Novo Nordisk. Ein weiterer Titel, den ich in den letzten Wochen mit Ihnen besprochen hatte, das war die katastrophale Meldungssituation und der Kurssturz von über 50% bei United Health Group. Und hatte die Botschaft oder die Kernaussage letzte Woche getroffen, bei diesen extremen Schwankungen, auf die ich gleich noch einmal eingehen werde, ist es schwierig, über ein Investment zu sprechen. Ich sprach davon, dass die Bodenbildung, eine richtige Bodenbildung des Aktienkurses wahrscheinlich Monate in Anspruch nehmen wird, hatte ihn aber ans Herz gelegt als die intelligentere, attraktivere Variante, diese extrem hohe Volatilität zum Verkauf zu nutzen und hatte Ihnen Beispiele für den Verkauf von Puts gezeigt, so wie wir sie bei uns bei Christian Gombert in unserer Aktienstrategie, in der globalen Aktienstrategie Flex umsetzen. Und da ich weiß, dass nur die wenigsten Kunden von Ihnen direkt an den Terminbörsen tätig sein können, habe ich Ihnen heute natürlich einfach ergänzungsweise noch einmal die entsprechende Alternative mitgebracht. Ganz kurz zum Kursverlauf. Ja, ich habe gesagt, da passiert einiges. Die Volatilität ist extrem hoch und das ist es nach wie vor. Also die Aktie hatte ja von 380 Dollar für einen 40-Dollar-Rutsch auf 340 Dollar gerissen. Das war am 13. Mai. Dann hat sie nochmal am 15. Mai von 310, das war nämlich dieser Katastrophentag, an dem wir gesprochen hatten, von 310 US-Dollar auf in der Spitze 250 Dollar, also nochmal 60 Dollar. Das war ein Kursrutsch nochmal von über 20% nachgegeben. Sie hat dann in den darauffolgenden drei Tagen in der Spitze um 70 Dollar auf 320 Dollar zugelegt, auch ganz, ganz massiv, um jetzt bei knapp 300 sich scheinbar momentan so langsam zu beruhigen. Wie gesagt, das war der Hinweis auf die extrem hohen Schwankungen und die extrem hohen Optionsprämien in diesem Umfeld. Und als Ergänzung dazu einfach nur ganz kurz, wenn ich sage, wir wollen hohe Schwankungen nutzen, hohe Volatilität nutzen, lege ich Ihnen dann, wer den Verkauf von Puts nicht direkt machen kann, das Thema Discount-Zertifikate an die Hand und habe vorhin nochmal nachgeschaut. Für 4 Monate Laufzeit bis September mit einem Basispreis oder einem Cap von 300 US-Dollar, da wo sie in etwa momentan notiert, und das ist in Euro umgerechnet momentan gut etwa 262 Euro, bezahlen Sie aktuell 232 Euro, also über 11% Discount. Was bedeutet, selbst wenn die Aktie einfach nur seitwärts laufen sollte, wäre das eine auf jährliche PA-Rendite umgerechnete Rendite von knapp 40% als Stillhalterprämie. Und das sind dann die Sachen, die bei solchen Kursverläufen für uns die intelligentere Variante sind. So viel zu Ihren Fragen und zu Ihren Updates. Lassen Sie mich dann direkt starten und ich würde mich jetzt sozusagen mit unserem Punkt 1 unserer Schlagzeile der Woche beschäftigen, die jetzt eigentlich Donald Trump sein müsste, aber die Präsentation hatte ich schon fertig gemacht. Sie beschäftigt sich mit der britischen Inflationsrate, die jetzt Mitte der Woche kam. Und auch hier, die britische Inflation steigt stärker als erwartet auf 3,5%. Und damit entfernt sie sich wieder weiter vom Ziel der britischen Notenbank. Und jetzt kommt es, dabei hat diese gerade erst ihre Leitzinsen gesenkt. Woher kommt die Inflation? Ja, also zum einen hat sie erstmal im Monatsverlauf von 2,6 auf 3,5% angezogen. Fast ein Prozentpunkt, das ist knackig. Die Analysten hatten auch eine höhere erwartet, ja, aber nur von 3,3. Also sie ist dann noch stärker gestiegen als erwartet. Die Kernrate erhöhte sich sogar auf 3,8%. So, und wodurch sind sie getrieben? Die Lebenshaltungskosten wurden durch Preiserhöhungen für Gas, Strom, Wasser und durch teure Flugtickets nach oben getrieben. Ja, und da die Bank of England gerade erst gesenkt hat und eigentlich 2% Inflationsrate anstrebt, ist das jetzt, glaube ich, ein eher problematisches Umfeld für die britische Notenbank. Denn auch der Chefvolkswirt der Bank of England erklärte jüngst, dass das Tempo der bisherigen Zinssenkungen angesichts des anhaltend starken Lohndrucks auf die Inflation zu hoch gewesen sei. Und er hatte auch bei der vergangenen Sitzung gegen eine Zinssenkung gestimmt. So, und jetzt kommt noch die deutlich erhöhte Inflationsrate dazu. Also auch das sind jetzt grundsätzlich mal aus UK zum Thema Inflation und Notenbankpolitik keine entspannenden Nachrichten. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Und jetzt sind wir wieder bei dem wichtigen Eingangsthema, die sich mit der Situation Haushalt, Verschuldung, Zinsen in den USA beschäftigt. Ich hatte Ihnen letzte Woche die Zahl der Woche 5% genannt. Und schauen wir mal auf dieses schöne Bild. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen inzwischen nicht mehr ganz so jungen, weißhaarigen Menschen kennt. Markus Koch, seit 30 Jahren für NTV und inzwischen eben selbst aktiv. Gestern seine große Meldung auf seinem Kanal. Renditen ziehen an, Staatsanleihen werden zum Risiko. Und damit sind wir ganz genau beim Thema wieder, bei unserem 5%-Thema. Wie sieht es momentan aktuell aus? Ja, US-Staatsanleihen unter Druck. Ich hatte das letzte Woche thematisiert, als noch keiner drüber gesprochen hatte. Inzwischen bekommen wir es überall. Und jetzt zwei, drei wichtige Fakten dazu, weil dieses Thema wird uns, glaube ich, auch noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Der US-Anleihemarkt, der steht momentan vor einer außergewöhnlichen Herausforderung. Rund 9,2 Billionen Dollar an Staatsanleihen, das ist etwa ein Drittel aller umlaufenden Schuldtitel, die laufen aus. Und mehr als die Hälfte davon, also mehr als 4,6 Billionen Dollar, bereits vor Juli. Also wir haben jetzt bald Ende Mai, also da geht es nur um wenige Wochen. Das heißt, fast 5 Billionen Dollar müssen in den nächsten Wochen sozusagen refinanziert werden. Zusätzlich mit dem prognostizierten Haushaltsdefizit, auf das wir gleich zu sprechen kommen, von knapp 2 Billionen US-Dollar, ergibt sich ein Volumen von über 11 Billionen US-Dollar für Neuemissionen in diesem Jahr. Ein Rekord. So, dazu kam, gestern wurde eben vom Repräsentantenhaus als erster Kammer im Kongress diese Gesetzesvorlage von Donald Trump knapp verabschiedet mit der republikanischen Mehrheit, die könnte im Laufe der nächsten Jahre noch einmal zusätzlich bis zu 4 Billionen US-Dollar an weiteren Schulden verursachen. So, und das bedeutet nämlich, wir sind inzwischen bei einer Schuldenlast in den USA von über 120% im Vergleich zum BIP. Und die Zinsen, die Donald Trump ja gerne niedriger hätte, die fallen aber nicht. Ich hatte Ihnen letzte Woche die 5% für die 30-Jährigen gezeigt. Die Zinsen steigen und höhere Zinskosten verschärfen die Lage. Die Zinsausgaben lagen letztes Jahr schon bei 900 Milliarden US-Dollar. Und wir reden dann davon, dass wir dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr jährliche Zinszahlungen allein im Haushalt von 1 Billion US-Dollar haben. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum auch Moody's als letzte Ratingagentur letzte Woche den USA als letzte den AAA-Status entzogen hat. Und mit dieser Schuldensituation und weiterer Verschuldung, vor allem mit dem neuen Haushaltsgesetz, das er vorhat, nämlich die Verlängerung seiner Steuersenkung von damals, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Zinsniveau generell in den USA wohl strukturell höher bleiben wird, vor allem, als wir es ursprünglich einmal erwartet haben. Und das Risiko an der Situation liegt jetzt nicht an einem Schock, wir können gleich auf den Chart schauen, sondern wahrscheinlich einfach, dass wir uns mit einem strukturellen, mittelfristigen Thema herumschlagen müssen, was bedeutet, dass wir strukturell mittelfristig in den USA wohl höhere Zinsen haben werden, die den Staatshaushalt noch stärker belasten werden. So viel zu den Meldungen dazu. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wir bleiben bei unserer Zahl der Woche, 5%, die Rendite unserer 30-jährigen Staatsanleihe. So, jetzt schauen wir doch bitte in den Kursverlauf eben hinein, der letzten 12 Monate. Und ich hatte letzte Woche Sie darauf hingewiesen, wir nähern uns dieser Marke von 5%. Das waren die Renditehochs im Januar und Mitte April. Und an diesen beiden Zeitpunkten, im Januar und im April, hatte dieses Erreichen der Marke von 5% für heftige Nervosität an den Kapitalmärkten gesorgt. Und meine Prognose war, wenn die Renditen über diese Marke von 5% steigen sollten, glaube ich, dass es wieder auf jeden Fall nervöser werden wird, dass diese heile Börsenwelt der letzten Wochen dann zu Ende sein wird und auch die Aktienmärkte Probleme bekommen werden. So, was haben wir jetzt ganz genau gehabt in den letzten 2-3 Tagen? Gestern ging es in der Spitze bis auf ein Zinsniveau von 5,13, also 5,310. Wir sind jetzt aktuell leicht wieder entspannt bei 5,00, aber wir haben zwischenzeitlich höhere Renditen erzielt. Das ist ein Ausbruch über dieses Niveau. Die Indikatoren hatte ich letzte Woche gesagt, zum Beispiel MACD, ist immer noch unverändert long, bedeutet ganz klar, der Rentenmarkt zeigt jetzt definitiv Schwäche und bildet auch die Erwartung von weiter höheren Zinsen ab. Und da muss ich sagen, das ist nicht gut. Denn das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Wir bleiben in den USA und machen natürlich jetzt den Schritt vom angespannten, technisch schwachen Rentenmarkt zum Aktienmarkt. Unser Index der Woche, unser Punkt 3, S&P 500 mit Warnschuss. Wir haben, wenn wir auch hier in den Kursverlauf eben der letzten 12 Monate hineinschauen, und wir vergessen einmal den Taucher im April auf diese 4.800-Punkte-Marke, haben wir mit einer knappen 6.000, zumindest bis vor 2 Tagen, fast die alten Hochs erreicht. Wir haben sogar die 200-Tage-Linie wieder überschritten, die momentan bei knapp 5.800 Punkten verläuft. Das ist die gelbe Linie. Da läuft momentan auch die 100-Tage-Linie. MACD ist noch long. Also wir haben eine extrem starke Kursrallye von knapp 1.200 Punkten seit dem April gesehen. Und das ist natürlich, muss ich auch zugeben, deutlich stärker als erwartet. Aber die Kernaussage bleibt. Wir haben auch damit eine massive Widerstandszone erreicht, nämlich etwa das Kursniveau seit November. Wir reden in die Zone 5.800 bis 6.100. Da sind wir eingetaucht. Der Markt ist mit der Rallye der letzten 6 Wochen kurzfristig heiß gelaufen, ganz klar. Und wir haben eben am Dienstag, am 21. einen ersten Warnschuss bekommen, weil da haben wir nämlich ein erstes größeres Minus bekommen von diesen, 5.950 Richtung 5.800. Und wir machen das natürlich jetzt ganz aktuell, Freitagnachmittag, kurz vor Börsenschluss, mit den Meldungen von Donald. Da ist nämlich die Ruhe vorbei. Der S&P zeigt momentan eine knappe 5.800 an. Er war sogar zwischenzeitlich schon Richtung 5.750, also er ist angeschlagen und er hat in der kurzfristigen Betrachtung noch ein offenes Gap vom 12. Mai Richtung knapp unter 5.700. Das wäre so die erste Zielzone. Und es bleibt dabei, meine Aussage, auch in den letzten 2 Wochen schon, das gefällt mir nicht an den Aktienmärkten, sie laufen mir zu weit, sie entfernen sich zu sehr von den Fundamentaldaten und ich glaube, auch mit den Meldungen von jetzt, und einer wieder etwas erhöhten Nervosität. Ich glaube, nach oben ist der Deckel drauf und da wird uns definitiv nichts weglaufen. Die Frage wird sein, falls die Aktienmärkte jetzt in eine Konsolidierung eintreten sollten, wohin geht's? Ich hatte ein erstes Kursziel, ein offenes Gap von knapp 5.700 Punkten genannt. Was allerdings dann bedeuten würde, damit hätten wir die 100 und hier sichtbar eben die 200-Tage-Linie bei knapp 5.800 schon wieder unterschritten. Also mal schauen, wie es die nächsten Tage weitergehen wird. Ich bleibe dabei, nach oben ist der Deckel drauf. Die Aktienmärkte haben vor allem in dem Umfeld, in dem wir uns mit den Meldungen von vorhin bewegen, kein Potenzial mehr nach oben. Dabei bleibe ich. So, und das bringt mich, diese Gesamtsituation aus den USA, zu unserem vierten Punkt. Und da muss ich sagen, das ist wieder ein komplexes, ein schwieriges und kein klares Ja- oder Nein-Thema. Wir nähern uns dem Thema Bitcoin. Das ist unser vierter Punkt, unser Chart der Woche. Ja, und warum sage ich, dass es ein schwieriges, ein komplexes Thema? Naja, weil das Thema Krypto, das Wort Währung nehme ich dabei gar nicht in den Mund. Also bleiben wir einfach bei Bitcoin. Die Anlegerschaft spaltet. Ich möchte mich dazu gar nicht näher äußern und keine Wertung abgeben. Ich werde nur dazu eben einen Hinweis geben, wie Bitcoin handelt. Aber der eine Teil der Anlegerschaft sagt ganz einfach, die größte Blase aller Zeiten, und das sagen sehr viele renommierte, schlaue Leute, die sagen, der Wert ist eigentlich bei null. Und es gibt ganz viele andere, die sagen, das ist die Zukunft. Wer an unserer schuldenfinanzierten Welt mit dem Papiergeld und dem permanenten Gelddrucken der Notenbanken zweifelt und dem Gold nicht ausreicht, für den ist dann Bitcoin eine Alternative. Und in diese Richtung scheint zumindest das Marktgeschehen momentan auch hinzudeuten. Dazu nur eine Zahl, bevor wir uns den Kursverlauf anschauen. Bitcoin hat zu momentanen Kursen insgesamt einen Gegenwert von fast 2 Billionen US-Dollar. Also entweder ist es wirklich die größte Blase aller Zeiten oder steckt vielleicht doch etwas dahinter. So, nicht nach Anlageklassen, aber einzelnen Assets. Gold ist momentan etwa 20 Billionen wert. Dann kommen die größten Aktien dieser Welt. Also Microsoft, Nvidia mit diesen knapp 3 Billionen, Apple mit 2,6 und dann würde schon Bitcoin mit knapp 2 Billionen US-Dollar kommen. So, und jetzt schauen wir doch mal kurz in diesen Kursverlauf bitte hinein. Denn der Tenor lautet neue Höchststände. Im November und auch im Januar, Februar, hatte Bitcoin damals im Bereich 108, 110.000 US-Dollar ein Doppeltop gebildet. Ich hatte im Februar, März gewarnt, eine Topbildung hat sich sozusagen ausgebildet, weitere Kursrisiken. Es ging dann auch runter bis etwa 75.000 US-Dollar. Aber seitdem, peu à peu, zieht es im Kurs an, hat schon längst, nämlich seit dem 22. April, also vor einem Monat, die steigende 200-Tage-Linie wieder überwunden, hat sich diesen alten Höchstkursen angenähert und in den letzten Tagen mit Kursen der Spitze von 112.000 Dollar sogar ein neues Hoch herausgebildet. Also, aber auch hier muss ich sagen, von ja, 75.000 auf 112.000, das ist natürlich auch erstmal kurzfristig ganz klar überhitzt. Aber die Tatsache von der technischen Betrachtung, steigende 200-Tages-Linie zurückerobert, geschafft, ein neues Hoch zu erreichen, deutet auf weiterhin einen mittelfristig intakten Aufwärtstrend hin. Und wenn man es im Sinne eines Fazits vielleicht deuten mag, glaube ich, dass auch verstärkt inzwischen zahlreiche institutionelle Investoren beginnen, in diese Anlageklasse in Anführungszeichen zu investieren und Bitcoin, ganz simpel gesagt, von dem Vertrauensschwund in den größten Finanzplatz dieser Welt, nämlich den amerikanischen Finanzmarkt, angeschlagener US-Dollar, Rentenmarkt unter Druck, große Skepsis, sprunghafte Regierung, sich sozusagen zu etablieren. Und das nehme ich jetzt einfach zur Kenntnis und weise nur darauf hin, dass sich die relative Stärke und auch die technische Betrachtung, wie Bitcoin handelt, inzwischen deutlich verbessert hat. Muss man zumindest anerkennen. Und ob dahinter, hinter diesen 112.000 US-Dollar ein Wert steckt oder nicht, das muss bitte jeder für sich selbst entscheiden. So, das war sehr viel, sehr vieles Aktuelles. Kurz zusammengefasst für diesen Wochenschluss. Der Finanzplatz USA ist unverändert unter Druck. Also der Euro-Dollar bleibt angeschlagen. Wir sind momentan bei Kursen immer noch von 1,13. Der Rentenmarkt hatte ich gezeigt. Wir waren in der Spitze mit den 30-jährigen Renditen bei 5,13. Wir sind jetzt im Bereich der 5. Aber der Rentenmarkt ist strukturell unter Druck. Wir haben hohe Staatsverschuldung, Größe 120% des BIPs. Was mit all diesen Zahlen, die wir nach hochrechnen für die nächsten Jahre, deutlich über 130 steigen werden, eben weitere geplante Neuverschuldung, Rating-Downgrade, verursachen Vertrauensverlust, schwierige Situation, die fundamental strukturell bleiben wird. Die löst sich nicht einfach so auf. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich in den USA mittelfristig einfach ein höheres Zinsniveau haben oder bekommen, als wir es vielleicht noch vor 3 Monaten gedacht hatten. Das müssen wir akzeptieren. Das muss dann eventuell auch Donald Trump akzeptieren, vor allem mit den Gesetzen und der Politik, die er betreibt. Also Thema Strafzölle und Thema jetzt sein Haushaltsgesetz. Ja, bedeutet für uns, für die andere Anlageklasse, die Aktienmärkte, nach dieser 6-wöchigen Rallye, glaube ich, ganz stark die Pause, also mindestens pausieren sie mal, auch nach dem Erreichen massiver Widerstandszonen. Der Markt, den er voranbringen möchte, der Herr Trump, nämlich die USA, das ist der, der am schlechtesten aussieht. Der S&P hat einen ersten Warnschuss abgegeben, sieht auch technisch schlechter aus als MSCI World oder gerade die europäischen Indizes. Bleibt auch dabei, die Story Europa ist intakt, Europa ist tendenziell unverändert stärker, aber auch hier ist natürlich nach über 20% Kursgewinn in 6 Wochen einfach erstmal die Luft draußen, die Märkte sind heiß gelaufen. Bedeutet, 3 Fazits habe ich dabei. Ein Zinsanstieg über 5% bei der 30-jährigen Staatsanleihe USA wird die Kapitalmärkte belasten. Die erste Nervosität sehen wir. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist unserer Meinung nach auf dem aktuellen Kursniveau an den Aktienmärkten noch nicht eingepreist. Ich hatte Ihnen in der letzten Woche auch nur von unserer neutralen Positionierung erzählt und auch, dass wir eher die defensiven Sektoren momentan bevorzugen. Dabei bleibt es. Und das Schlussfazit ist damit, die Chance-Risiko-Relation eben vor allem in den USA bleibt unserer Meinung nach kurzfristig ungünstig. Punkt aus. Wir rennen diesen Kursen nicht hinterher. So viel zur Zusammenfassung unseres heutigen Wochenschlusses. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Also zum einen werden wir mit dem Weitblick nicht erst am Mittwoch, sondern schon am Dienstag erscheinen. Das schon mal als Vorankündigung. Und was die nächste Woche bringen wird, zum einen, man hat lange nichts mehr davon gehört, wird am Mittwoch als letzter großer Tech-Titel Nvidia mit seinen Zahlen kommen. Und auf der Makroseite werden nächste Woche wieder Inflationsdaten sowohl aus Deutschland als auch aus den USA gemeldet werden. Ja, das war's zum Wochenschluss. relativ viel, viel Hektik momentan. Aber trotz allem, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Kommentare, für Ihre Fragen, die wir so gut es geht immer wieder versuchen zu beantworten. Ihren Daumen. Und ich verbleibe, wie immer, es war mir eine Ehre. Ein schönes Wochenende. Ihr Michael Winkler.